Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Wir haben heute einen Gast im Studio. Ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Sabine Beck aus Darmstadt. Guten Tag.
Ja, guten Tag an alle. Ich freue mich, dass ich hier bin und es wird sicher eine nette Sendung.
Danke. In Ihrer Praxis arbeitet Sie mit Naturheilverfahren, Akupunktur, TCM, Ernährungsberatung, Physiotherapie, Schmerztherapie, Lasertherapie. Das klingt sehr menschlich, ist aber nicht für Menschen, sondern für Hunde und andere Kleintiere. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Bald kommen die Sommerstaus. Besser können Sie einen Stau überhaupt nicht nutzen und hören sich unsere Sendungen an. Die sind witzig und unterhaltsam. Hier gibt es mit unseren die Gäste sind alle verlinkt auf unserer Homepage und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln und zu meinen Büchern und Filmen. Liebe Frau Dr. Beck, Sie behandeln unter anderem Hunde, um die es in dieser Sendung geht. Was machen Sie zuerst? Schildern Sie doch bitte einmal so einen Untersuchungsablauf. Da kommt so ein Hund jetzt bei Ihnen in die Praxis. Hier ist besonders wichtig, was Sie von den Haltern an Informationen brauchen. Sie schauen ja ganz anders hin in der Richtung jetzt Naturheilkunde und Beobachtungen, auf die Sie besonderen Wert legen. Wo schauen Sie zuerst hin?
Ich versuche zuerst also eigentlich immer das Gesamtbild zu erfassen. Den Hund, den Besitzer, wie die reinkommen und dann gucken wir weiter. Der Hund darf sich erstmal im Behandlungszimmer in Ruhe umgucken, während mir sein Besitzer dann mehr oder minder ausführlich den Grund seines Besuches erzählt. Wir finden dann oft mehrere Baustellen und versuchen gemeinsam mit dem Besitzer herauszuarbeiten, was ist denn jetzt wirklich das Hauptproblem? Was hat der Hund? Wenn wir das dann haben, ist der Hund mal dran. Ich habe ihn inzwischen schon beobachten können. Legt sich der in der Praxis hin? Hat er überhaupt kein Interesse an der neuen Umgebung? Oder ist er ganz aufgeregt? Mhm. Hat er furchtbar Angst? Das gibt schon sehr viel. Ich kann mir das Fell angucken, seinen Ernährungszustand. Wie sieht er, wie schnüffelt er? Ganz, ganz viele Dinge kann man da eigentlich schon erkennen in den ersten 5 bis 10 Minuten.
Ich muss mal gerade unterbrechen. Die Besitzer, sind das dann auch schon die, die schon überall waren, wo der Hund jetzt schon x Dinge durch hat? Sind das immer die oder kommen auch andere, die sagen, nö, da kriege ich Naturheilkunde, da gehe ich hin?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt alle Variationen. Es gibt Hundebesitzer, die kommen primär, die wollen als allererstes, dass ihr Hund naturheilkundlich behandelt wird und erst im Anschluss daran oder ergänzend mit Schulmedizin. Oder es sind eben auch Leute, die Hunde haben, die schon einen langen Diagnostikweg hinter sich haben und es wurde einfach keine Ursache für die Erkrankung gefunden, wo man dann sagt, jetzt muss ich einfach nochmal einen anderen Weg gehen, um zu gucken, wie kann ich dem Hund helfen, dass es ihm besser geht, dass er sich wohler fühlt. Manches kann man ja leider auch nicht heilen, mhm, aber immerhin in einen für den Hund guten Zustand versuchen zu erreichen.
Jetzt der Hund kommt also rein und einer, der sich jetzt gleich in die Ecke legt und oder der jetzt schnüffelt, er hat aber dann trotzdem was. Was kann denn das alles sein? Was gibt's denn da für Möglichkeiten, so Beispiele aus Ihrer Praxis?
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ein großer Schwerpunkt sind immer Ernährungsprobleme, Haut-, Allergieprobleme. Es gibt viele Verhaltensprobleme. Ein ganz großer Punkt ist natürlich auch der Bewegungsapparat. Mhm. Sowohl von den Knochen, vom Skelett, von den Gelenken, als auch die ganze Muskulatur, die Sehnen, Bänder. Das sind doch immer so große Blöcke. Deswegen freue ich mich immer, wenn die Besitzer, wenn sie schon vorher bei Kollegen oder in der Schulmedizin waren, ihre Untersuchungsergebnisse, Medikamente mitbringen können, dass wir da einfach schon mal so einen guten...
Dass sie nicht immer ein neues Rad erfinden müssen, sondern dass sie dann da einsteigen können.
Genau. Mhm. Ich versuche dann also auch das Tier als Ganzes mit seinem Lebensumfeld zu sehen. Das heißt, auch der Besitzer ist ganz, ganz wichtig, weil er ist ja die Schlüsselfigur, das Bindeglied zwischen dem Hund und, mhm, dem ganzen Umfeld. Gefragt werden dann auch noch bei mir Vorlieben, Abneigungen des Tieres, mager Kinder, mager Menschen, mager andere Hunde? Ist es eher ein schüchterner Hund? Es gibt so richtig fröhliche Hunde. Mhm. Und dann gibt es so Hundetypen, die laufen manchmal auch, das sieht man schon, so ein bisschen mürrisch durch die Gegend. Oh, ich muss jetzt erstmal krandeln. Oder es gibt welche, die spielen so gern den Chef, die müssen alles kontrollieren und gucken. Das ist oft wichtig, diese ganzen Charaktereigenschaften. Dann auch, wie frisst ein Tier, wie trinkt das Tier? Trinkt es sauber oder läuft es alles wieder aus dem Maul raus? Das können wichtige Hinweise sein. Also vor allem auch osteopathisch, naturheilkundlich. Kann der schlucken? Hat er da Blockaden, weil dem immer das halbe Wasser rausläuft? Wie setzt der Hund seinen Hahn ab? Wie kotet er? Macht seinen Haufen? Das gibt ganz, macht er das immer
so? Sie haben da so einen Fragebogen und den füllen Sie zusammen mit dem Besitzer?
Das gehen wir dann durch. Manches muss auch überlegt werden. Manchmal machen wir auch Dinge erst bei der zweiten Behandlung, beim Folgetermin. Wichtig ist auch oft mal beim Bewegungsapparat zu fragen, schüttelt sich der Hund komplett noch durch oder schüttelt er nur so ein bisschen vorne den Kopf?
Das habe ich mir hier unterstrichen. Schüttelt er sich, ist also nicht das normale Entspannungsschütteln, sondern das ist ein anderes?
Also normalerweise, wenn ein Hund sich richtig schüttelt, schüttelt er sich so schön von vorne nach hinten.
Genau, die
durch.
Schwanzspitze zuletzt.
Das sieht man, der fängt so am Kopf an und dann geht es so nach hinten. Wenn die nass sind, gibt es ganz tolle Fotos oder man kann es noch schöner beobachten, von vorne nach hinten durch. Und es gibt Hunde, die schütteln nur noch den Kopf oder die hören in der Mitte auf.
Aha. Das gibt also einfach, was gibt Ihnen das für einen Impuls? Was sagen Sie da?
Das gibt Hinweise, dass da sicher Blockaden, Störungen im Bewegungsapparat sind. Weil warum hört der Hund plötzlich in der Mitte auf, sich zu schütteln? Dann kann ich annehmen, das ist ihm unangenehm. Oder er kann weiter hinten einfach
nicht mehr. Und streckt sich, da hat er so Verspannungen. Da würde man sagen, das ist jetzt nicht nur das normale Strecken, was ja auch manchmal Stress ist. So, wenn man Hunde sieht, die sich viel schütteln und strecken, kann auch ein Krankheitssymptom sein.
Ja, in eher das Symptom zu gucken, macht der Hund das noch normal, wie ein physiologischer, also ein gesunder Bewegungsablauf war. Wenn der geschlafen hat, aufsteht, dann strecken die sich auch eigentlich so schön von vorne nach hinten durch. Die Vorderpfoten, die gehen oft in so eine Verbeugehaltung und dann strecken sie auch hinten noch die Beine. Und wenn ein Besitzer das genau beobachtet oder man ihn bittet, das bis zum nächsten Mal doch, weil oft weiß man das auch nicht, so doch nochmal zu beobachten, oder auch mal zu filmen, dann sieht man oft, die hören plötzlich auf. Das eine Bein fällt weg oder das wird nur noch so halbherzig rausgestreckt. Auch das gibt einfach Hinweise auf Störungen im Bewegungsapparat.
Haben Sie da auch, was Sie den Besitzern jetzt vorher geben, zum Beispiel einen Fragebogen? Oder wollen Sie alles persönlich mit dem Hund dann erkennen? Also so, dass der Besitzer dabei ist. Gehen Sie da auch sehr viel darauf ein, dass der Hund ja hundertprozentig den Besitzer spiegelt und dass Sie da merken, oh, die ist jetzt gehbehindert und der Hund streckt sich viel zu viel. Gibt sowas auch? Ist das ein Hinweis oder ist das Ammenmärchen?
Also eigentlich möchte ich immer, dass die Besitzer erstmal kommen mit ihrem Hund, dass ich das als Gesamtbild sehe. Was ist das für ein Team? Ist es ein Team? Welches Team? Wie spielen die zusammen? Wer übernimmt für wen? Und was gibt es da für
Interaktionen? Also doch eine gewisse Spiegelung, die Sie da
Es gibt ganz vieles, weil der Hund auch sehr viel vom Besitzer übernimmt. Es gibt aber auch Besitzer, die brauchen das gar nicht. Da muss der Hund es einfach übernehmen und viele Dinge dazwischen. Manchmal kommt man auch drauf, wo es Situationen dann gibt. Es tut dem Besitzer leid, dass er den Hund, was einfach mal passiert, die Pfote in der Tür eingeklemmt hat. Und er kann seitdem einfach nicht mehr richtig laufen, wo man auch sagen kann, entschuldige dich doch einfach mal bei deinem Hund. Vielleicht hilft es da ganz viel Spannung und Schuldgefühl rauszunehmen, weil es kann ja passieren.
Ja, ja.
Das war ja nicht böse gemeint, aber jeder ist seinem Hund
Und Menschen
schon mal
machen
auf die Pfote
das nicht
gedreht.
Fast automatisch, dass es sagt, oh, Hilfe, das tut mir aber jetzt leid oder so.
Also ich erlebe das ganz oft, dass so ein Innehalten kommt, ein Nachdenken, ach ja, das könnte ich auch mal.
Ach ja.
Wo ich mir denke, oh, also eure Hunde entschuldigen sich doch eigentlich auch relativ gut bei euch, wenn man denen mal so ein Leckerli gibt und im Eifer des Gefechts wird es mal ein bisschen heftiger genommen.
Richtig.
Und man sagt, au, also meine Hunde sind dann ganz bedrückt, ach, das tut mir leid und beschwichtigen und kommen gleich nochmal, wo ich dann auch sage, ist schon okay, hat halt einfach wehgetan.
Ja, ja.
Und dann ist es für die auch wieder gut. Und das kann man doch auch mal andersrum machen.
Das ist interessant.
Also oft stößt es die Leute dann da mal an, drüber nachzudenken.
Toll, das finde ich ganz. Wir haben eben noch etwas vergessen, und zwar die Untersuchung als solches natürlich. Und da wüsste ich jetzt gerne mal, Sie haben jetzt einen Mops auf dem Tisch. Und das sehen Sie jetzt gleich. Qualzucht, Gaumensegel, röchelt und so weiter. Wie gehen Sie da vor? Wir können auch noch ein anderes Beispiel Hund dann nehmen.
Also grundsätzlich, nachdem wir so den Gesprächspart der Konsultation haben, wird der Hund untersucht. Ein Teil davon ist eine ganz normale klinische Untersuchung, wie in der Schulmedizin auch, wo man einfach sagt, man guckt sich die Farbe der Schleimhäute an, guckt das Gebiss an, Pfoten, Krallen, Haut, die Ohren, die Augen. Und dann kommt es eben noch, wenn man naturheilkundlich arbeitet, kommen noch andere Punkte und Aspekte dazu. Eben, wie gesagt, man versucht es hier mit allen Sinnen zu erfassen. Man hört, ich höre bei dem Hund oft schon die Atemprobleme, wie jetzt bei dem Mops. Man sieht die Stellungen der Beine. Man kann manchmal bei Hunden mit Hautgeschichten einfach Dinge riechen. Und man kann dann vieles auch noch tasten.
Können Sie mir zu dem Riechen ein Beispiel sagen? Also ich weiß zum Beispiel, bei einer Nierengeschichte würde der Hund ganz stark nach Urin riechen. Da kann man den waschen, wie man will. Ist mir mal beim Welpen passiert und dann hatte der Staphylokokken, die also schon fast hochgestiegen waren. Dann wurde der behandelt und dann war auch der Geruch weg, sowas ungefähr. Gibt's da noch andere Beispiele?
Also es gibt zum Beispiel bei Hautgeschichten, bei diesem Hefepilzbefall, bei so fettiger Haut, fettigen Schuppen, die Hunde riechen oft so käseartig.
Ah, okay.
Diese typischen Geruchssachen für Hauterkrankungen, dann auch viele, also besonders Katzen, die so zum chronischen Nierenversagen neigen, das kann man auch am Mundgeruch riechen. Auch bei vielen Hunden, wo die Leute oft mal, wenn man nachfragt, dann auch sagen, oh ja, der schmatzt auch so. Man riecht das, die haben einen Mundgeruch, wo man sagt, die Magensäure kommt hoch, vergleichbar wie beim Menschen Sodbrennen. Also solche Dinge kann man immer mit erfassen. Man kann noch eine Pulsdiagnostik machen. Wie ist der Puls? Ist der ganz hart? Ist der kräftig? Ist der ganz weit weg und schwach oder kann ich den kaum tasten? Wenn man den Hund, das Tier mit den Händen untersucht, spürt man einfach auch viele Blockaden anhand von Temperaturunterschieden.
Wäre das dann so, wenn ich jetzt weiß, also zum Beispiel, ich gucke jetzt meinem Hund, ich weiß, wie die gesunden Ohren bei ihm riechen. Das habe ich auch mal in meinem Buch geschrieben. Riechen Sie an Ihrem Hund? Und das ist also eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe eben auf den Tisch geklopft. Jetzt bin ich mal kurz raus. Ich muss mich jetzt wieder finden. Ich kenne den Geruch des gesunden Ohres. Und wenn ich jetzt ein krankes Ohr rieche, ist das dann scharf oder ist das dann zum Beispiel auch, würde das zusammenpassen? Blasse Schleimhäute plus schwacher Puls oder so? Würde das passen? Denn ich habe in der ersten Hilfe gelernt, ganz knallrotes Zahnfleisch wäre dann Vergiftung, Überhitzung und blass wäre irgendwas mit schwachem Kreislauf oder so.
Also das ist richtig schwach und blass, das ist alles immer weniger gedämpft und
würde zusammenpassen, oder?
Und rot, kräftig, das ist eigentlich immer ein zu viel.
Ein zu viel.
Zu viel Hitze oder auch der Bluthochdruck dann, also schulmedizinisch jetzt, wo man sagt, das ist ein bisschen zu viel, da muss man vielleicht rausnehmen und dämpfen. Und bei einem, der so ganz schwach und kalt ist, muss man sagen, dem muss man vielleicht helfen, dem fehlt so ein bisschen an, also ganzheitlich gesehen, an Lebensenergie, so an Lebensfeuer, um die ganzen Funktionen in dem Hund wieder besser in Gang zu bringen, zu unterstützen.
Jetzt haben wir ja einen Mops auf dem Tisch und dieser Mops röchelt. Das ist ja von dieser unseligen Klotzaugenzucht, dass die Nase zurückgezüchtet wird, das Gaumensegel zurückgezüchtet wird, damit die Augen rauskommen. Haben Sie da Erfahrungen oder was wird da zum Beispiel gemacht? Muss immer operiert werden?
Also da sind immer ganz, ganz traurige kleine Hunde, denen es auch sicher sehr schwer ist zu helfen. Die werden oft irgendwo gezüchtet, kommen zu den Leuten. Die Leute mögen die lieben die. Viele werden ja auch genommen, weil sie kleiner, schwächer oder langsamer sind und man möchte denen helfen. Und es ist dann immer ganz schwer zu sagen, wenn so ein Tier auf dem Tisch steht, man hat es angesehen, weiß, es hat Probleme mit dem Gaumensegel, die Nasenlöcher sind zu eng, dass es richtig durchatmen kann. Es hat also schon Probleme bei normalen Temperaturen. Mhm. Der Kiefer ist zu kurz. Wo sollen die ganzen Zähne hin? Wie soll das Hundchen noch irgendwie normal beißen? Oft gibt's dann noch Fehlstellungen hinten in den Gelenken, weil es irgendwie schick aussieht. Die Schäferhunde sollen möglichst flach stehen, so Möpse und so diese Bulldoggenrassen, die sollen hinten möglichst steil stehen. Das heißt, es gibt kaum eine Winkelung im Sprunggelenk. Da ist das Knie, das Sprunggelenk bis hin zur Hüfte hoch. Die haben da einfach auch Riesenprobleme, können auch oft dann nicht mehr richtig laufen. Da ist es die Frage, wo fängt man an? Mhm. Wo hört man auf? Vieles ist dann einfach nur noch mit OPs zu machen. Das sind aber auch ganz schwerwiegende Eingriffe. Es müssen die Nasenlöcher erweitert werden, dass der Hund besser Luft bekommt, das Gaumensegel gekürzt, das sind ja jetzt schon richtig große Operationen. Und ich denke, das trifft Besitzer auch hart. Wichtig wäre da vielleicht viel mehr Aufklärung zu betreiben und auch zu sagen, wenn ihr so einen Hund seht, so gern ihr den mögt und er tut einem leid, nehmt ihn nicht mit, es macht Platz wieder für so einen Hund. Ja, ja. Guckt euch doch mal an, wie hat ein Basset, wie haben Möpse, wie haben diese Rassen, wie haben englische Bulldoggen, die früher Arbeitshunde waren, wie haben die denn vor 40, 50, 60, 70 Jahren ausgesehen in Rassestandard?
Da hatten die noch eine richtige Sportnase. Es gibt ja jetzt Sportmöpse, das ist ja die neue Art, wo man die Nase wieder nach vorne züchtet. Das ist
ja, und New English Bulldog und es gibt ganz viele Namen, man züchtet die einfach wieder zurück und möchte aber vielleicht auch nicht zugeben, dass man sich wieder dem Alten annähert, wo es eben einfach weniger Probleme
nicht
gibt.
Nicht zugeben.
Ich weiß es nicht. Wieso müssen die plötzlich anders heißen, nur weil sie ein bisschen längere Beine haben oder eine längere Schnauze? Ich möchte meinen Hund trotzdem, weil wenn das mein Hund ist, dann ist mir eigentlich egal, wie der aussieht, dann möchte ich einfach einen gesunden Hund.
Ja, ja, genau.
Und dann gelten einfach immer wieder diese Sprüche, ein guter Hund, mein Hund, der hat keine Farbe, der hat keine Größe, der muss gesund sein und zu mir passen und alles andere ist nebensächlich.
Da kommen wir noch drauf, ja. Also dieser, der Hund muss jetzt zu mir passen. Es ist ja sehr viel jetzt mit Mitleid. Haben Sie denn jetzt als Tierärzte, als Tierarztvereinigung, als Tierärztekammer, wird da gegen gewettert, wird da was getan oder eher nicht?
Also es gab ja, das weiß ich jetzt nicht so genau auswendig, inzwischen auch ganz viele Fernsehreportagen zu diesen Qualzuchten bis hin über
4-mal, 5-mal OP für die Möpse.
Diesen englischen, über diesen englischen Kennelclubs und Rassestandards, was natürlich alles ganz schwer geändert werden oder abgeändert werden kann. Das ist eben diese Zuchtseite und die andere Seite ist halt das Tierschutzgesetz, das einfach Qualzuchten verbietet. Nun ist die Frage, was macht man mit denen, die da sind oder die irgendwo herkommen? Man sieht ja oft die erstaunlichsten Wege, die so kleine Hundewelpen nehmen, bis sie dann im Wohnzimmer in ihrem Körbchen bei Menschen landen. Das ist natürlich auch ganz, ganz schwer irgendwie zu beeinflussen und zu reglementieren. Ja. Im Prinzip geht es nur von den Hundehaltern aus, die sagen, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen lieber einen Mops, der rennen kann und keinen, den wir nur spazieren tragen können oder der uns umkippt vor lauter Hitze, weil wir nur im Sommer mal bei kurz über 20 Grad spazieren gehen wollen. Oder
können, ja. Weil
ja, und die Leute sind vielleicht dann, ich weiß nicht, ich wäre jetzt nicht glücklich, wenn ich mit meinem Hund im Sommer nicht mal mehr in den Garten gehen könnte.
Nein, zu warm ist. Wir denken ja sowieso anders darüber. Also hier wäre jetzt der Mops als solcher ist ja eine super Rasse, muss man ja wirklich sagen. Es ist ein schlaues und lustiges Kerlchen, aber ist eben krank gezüchtet. Man muss ja mal diese Rasse als solche in Schutz nehmen. Es ist ja eigentlich, es wäre jetzt nicht mein Typhund, aber er war ja mal gesünder. Also ich denke mal, dass er früher ja mal ein ganzer Kerl war. Bis die Leute gesagt haben, ich will noch den Niedlichkeitsfaktor und da war die Nase weg und die Klotzaugen raus.
Das geht halt so ein bisschen auf das Kindchenschema. Sowas findet er Liebhaber und die großen Augen dann nicht, dass die schon fast dabei sind, rauszufallen, dass es viele Augenprobleme gibt, weil die Lider gar nicht mehr richtig über den Augen schließen können. Und. Also ich grundsätzlich mag Möpse und solche Rassen, weil ich finde, die Klasse, ein Mops ist so ein Hund, den kann man eigentlich nur versuchen zu überzeugen, dass er was mit einem macht. Ansonsten hat er so seinen Charakter und ist da auch relativ klar drin. Von dem her finde ich die schon toll. Nur wie bei ganz vielen Rassen ist es traurig, was wir Menschen draus machen. Und dann muss man halt, denke ich, als Mensch auch mal akzeptieren, ich kann nicht bestimmte Hunde oder Hunderassen haben, nur weil ich die schön finde. Es gibt reine Arbeitshunde, aber die sollen auch bitte da bleiben, wo sie ihre Arbeit machen können. Und dann muss es nicht so viele geben und die müssen nicht auf Show- oder Showlinien gezüchtet werden, sondern die erfüllen da ihre Arbeit und ihren Zweck und sind dafür ganz tolle Hunde. Es gibt so viele andere Hunde noch und Rassen, wo man sagt, wenn ich einen möchte, der weniger Ansprüche an Arbeiten und so hat, dann suche ich mir halt eine andere Rasse, auch wenn ich die toll finde. Aber das passt nicht in mein Leben, in mein Lebensumfeld. Wir vergessen.
Da kommen wir noch drauf. Ja, das ist das, was wir dann nachher besprechen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Bin ich das richtige Herrchen für diesen Hund? Es ist ja immer so, ich hole mir einen Border, weil die so schön schwarz-weiß sind. Und dann ist es ja auch schon ein Fehlgriff. Wir sprechen da gleich drüber. Jetzt geht's um Naturheilverfahren. Hajo Berger als Gast, Frau Dr. Sabine Beck und Inge Büttner-Vogt. Was gehört alles zu den Naturheilverfahren und wie wenden Sie sie an?
Unter Naturheilverfahren verstehen wir naturgegebene Therapiemethoden, die auf einer Anregung der individuellen, körpereigenen Ordnungs- und Heilkräfte basieren. Also die Heilung der Krankheiten sollte durch naturgegebene Einwirkung erfolgen, nicht durch ungewöhnliche wie chemische Spritzen. Medikamente, Spritzen, diese Dinge. Dazu gezählt werden die Homöopathie, die Akupunktur und die biologische Tiermedizin, die sich wieder in verschiedene Gruppen nochmal unterteilen lässt. Zur biologischen Tiermedizin gehört die Phytotherapie, also die Kräutermedizin, das Behandeln mit Kräuter. Pflanzen.
Ja.
Dann gibt's noch den Bereich der Homotoxikologie. Das ist so die Homöopathie mit Komplexmitteln. Ich persönlich finde das im tiermedizinischen Bereich ganz gut, weil man oft Schwierigkeiten hat mit einer kompletten homöopathischen Erstanamnese. Ich kann ja nie das Tier direkt befragen, sondern muss immer den Halter fragen.
Also das würde bedeuten, dass Sie mehrere Medikamente nebeneinander, das ist dann sozusagen eine Mischung. Jetzt habe ich in meinem Homöopathiekurs Erste Hilfe für Hund gelernt, dass zum Beispiel die Mittel sich aufheben, dass die zum Beispiel jetzt gegenwirken. Oder wenn ich D6 nehme, kann ich C30 dazu tun. Wie würde sich sowas zusammensetzen? Machen Sie das selbst oder gibt es da was Fertiges?
Also es gibt fertige Sachen, bewährte Rezepturen, wo man einfach sagt, die haben sich in der Praxis über ganz viele Jahre bewährt. Sowohl ein homöopathischer Wirkstoff in verschiedenen Potenzen und oder eben noch andere zusätzlich, die sich in ihrer Wirkung entweder ergänzen, neutral sind, aber auf keinen Fall gegeneinander arbeiten oder sich aufheben. Weil manchmal braucht man ja auch Schnellhilfe beim Durchfall, Erbrechen. Und wenn, da habe ich nicht Zeit, nochmal zu fragen und den nochmal zu bestellen und zu gucken, wo man sagt, man fängt damit an. Und wenn es dann hilft, kann man einfach weiter gucken und versuchen, dann im Laufe der Zeit ein Konstitutionsmittel für den Hund zu finden, zu erarbeiten. Man hat einfach so ein bisschen schneller einen Einstieg, wenn es mal brennt. Und auch bei Leuten, bei Besitzern, die zwar Homöopathie wollen, aber nicht bereit sind, so eine aufwendige Erstanamnese, so Dinge dann doch mitzumachen, weil es eben zu lange dauert. Ja. Ich will das jetzt einfach auch mal gleich. Und das wäre wie beim Menschen, nur eben schwieriger, da der Hund ja nicht so viel sagt.
Also der Mensch wird ja 2 Stunden befragt und dann bekommt er sein Konstitutionsmittel. Also wenn einer jetzt zum Beispiel ein Nux Vomica ist, was mein Hund ist, dann würde in einer sehr hohen Potenz würde er dann sein Konstitutionsmittel bekommen. Dann fühlt er sich dadurch wohler, vorausgesetzt ich treffe es. Er ist wirklich so ein Typ. Das ist die Sache. Und jetzt, welches Mittel ist denn da so ein gängiges, was jetzt zum Beispiel verschiedene Bereiche abdeckt? Also dem Hund ist es jetzt schlecht. Gibt es da jetzt so ein homöopathisches Mittel, was man dann zum Beispiel bei Ihnen bestellen könnte? Oder wenn jetzt
Also es gibt auch dafür verschiedene, für diese Magen-Darm-Geschichten. Fertigpräparate, wo man sich ja auch nochmal genau fragt, bricht er mehr, hat er mehr Magenschmerzen, mehr Durchfall und dann kann man eben eines davon aussuchen und sagen, das oder das kann der Hund bekommen und man sieht mal, wie geht's damit. und kann sich dann an Einzelmittel an.
Wie lange ist die Spanne? Wann fragen Sie da wieder nach? Denn es gibt ja dann diese Geschichte mit der Erstverschlimmerung wie sehen Sie das? Ist beim Hund auch eine Erstverschlimmerung drin? Oder müsste das gleich wirken, wie es bei Hunden?
Also die Erstverschlimmerungen gibt's immer. Die werden bei Tieren nicht ganz so häufig oder so extrem beobachtet wie bei Menschen, die einfach viel belasteter sind und von außen schon dieser homöopathischen Therapie oft immer
weniger
zugänglich.
Also der Hund lebt im Hier und Jetzt und wirkt, da wirkt es besser.
Ist oft direkter, wo man auch sagt, ist bei Kindern viel besser. Ich sehe das auch oft, wenn Kinder mit in der Praxis sind und man arbeitet mit dem Laser, oh, das tut gut. Die spüren das noch. Und wenn ich Erwachsene habe, die richtig vorbelastet sind, ist da überhaupt was? Ist so oft so. Und ähnlich ist es beim Tier. Manchmal brauche ich halt einfach auch eine ganz schnelle Wirkung beim starken Durchfall. Wenn es ihm richtig schlecht geht, dann muss man gucken, dass man erstmal sagt, man bringt es ein bisschen zur Ruhe wieder.
Leser kommt gleich. Jetzt gibt's hier die Organotherapie mit ihren Unterabteilungen.
Also in dem Bereich wird gearbeitet mit organischen Zubereitungen, mit klassisch bekannt einfach eine Frischzellentherapie.
Ah, gibt's auch
bei Hunden? Und da gibt's Zubereitungen und Sachen, überwiegend werden auch Medikamente aus dem Humanbereich genommen. Die werden eingesetzt, wo es viele kennen, her ist vielleicht die Geschichte der Altersstar, der graue Star, auch beim Hund, da kann man mit vielen mit Frischzellsachen arbeiten und sagen, man kann das nochmal gut so ein bisschen hinauszögern. Das Altwerden.
Zytoplasmatische Therapie?
Ist ähnlich. Arbeiten alle auf diesen Zellorganzubereitungen. Aufbereitungen.
Neuraltherapie?
Die Neuraltherapie setzt an, was viele kennen, an so Nervenpunkten, Triggerpunkten, wo man zum Beispiel sagt, die werden gequattelt mit verschiedenen Medikamenten. Man kann auch einfach mal eine Blockade setzen, ist beim Pferd aus den Lahmheitsuntersuchungen vielen bekannt, wo man sagt, man setzt mal so eine Nervenblockade. Auch so Dinge werden gemacht im Bereich der Schmerztherapie oder auch viel bei Erkrankungen im Rücken, der Wirbelsäule, um zu sagen, ich setze direkt an den Schmerzstellen mal ein Medikament, weil es einfach besser wirkt und arbeite da über diese Nervenpunkte.
Also Trigger ist ja so ein Nervenpunkt, zum Beispiel am Ellenbogen, wo dann ein Schmerz herkäme. Wenn der Hund da zuckt, hat er vermutlich ausstrahlend von dieser Sache. Wie würden Sie das, einen Triggerpunkt erklären? Ist das ein Schmerzpunkt oder ein
Also Triggerpunkte sind Schmerzpunkte, auch oft aus dem Humanbereich, wo man sagt, so in der Muskulatur, wenn ich da drauf drücke, tut's weh, dann ist da und da die Verspannung. Wenn wir zurückgehen, dann deckt sich das oft mit Punkten aus der Akupunktur, über die Meridiane, über Akupunkturpunkte.
Ah, wo man dann mit den Nadeln arbeitet.
Wo man mit den Nadeln arbeitet. Man kann auch an Triggerpunkten mit Nadeln arbeiten. Das ist dann mehr so das Westliche, wo ich auch sage, da tut es weh, da setze ich mal eine Nadel, setze darüber. Oder
da würde ich beim Westlichen würde ich so einen Bereich abdecken und bei Akupunktur geht's auf den Punkt, oder?
Da ist es dann die hohe Schule, wo man sagt, die ganz, 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 ganz Künstler der Akupunktur, die schaffen das mit einer Nadel an einem Fernpunkt, an einem Quellpunkt, die Lahmheit zu behandeln.
Wow.
Das ist so dann die hohe Schule, aber da gibt's dazwischen ganz viel, wo ich auch sag, diese Punkte decken sich eben oft oder die tun mal mehr oder weniger weh und dann gibt's eben die unterschiedlichen Richtungen. Also die Triggerpunkte sind mehr so aus der Orthopädie, wo die verwendet werden.
Ja.
Und das andere kommt eben über die Meridiane, über die Akupunktur. Das ist eine andere Richtung. Es trifft sich praktisch alles in dem Bereich. Es geht um Energie und die muss irgendwie wieder richtig verteilt werden.
Also wenn Sie dann so jetzt einen Hund auf dem Tisch haben, dann gehen Sie mit Ihren Händen, würden Sie dann schon sehr, sehr viel fühlen.
Das ist richtig, wobei ich jetzt im Unterschied zu so Triggerpunkten und orthopädischen Untersuchungen nicht im Schmerzbereich arbeite.
Das ist die Osteopathie, die nicht mit Schmerzen.
Oder die Untersuchung nach TCM. Ich gehe nicht in den Schmerzbereich. Das heißt, ich würde nie auf den Punkt so drücken, dass es dem Hund wehtut, weil man eben wenn man anders mit den Händen untersuchen kann, muss ich den Schmerz nicht sehen oder finden, dann weiß ich, dass der da sitzen wird.
Ah, okay. Über TCM, traditionelle chinesische Medizin. Viele könnten denken, das wäre die Marke. die es da in einem Discounter gibt.
Genau, man kann auch ein V reinmachen für die Veterinärmedizin, dann wird es etwas besser. Aber wie gesagt, wenn man dann richtig fein mit den Händen untersucht und viele Energieströme, Blockaden, Dinge auch einfach spürt an Temperaturunterschieden, manches sieht man auch an einem Haarwirbel, an einem Fell, dann muss ich nicht in den Schmerzbereich gehen. Und warum muss ich dem Patienten wehtun, wenn ich es anders auch bekommen kann? Er kann ja nichts sagen. Und jeder, der schon mal bei der Massage war und gemerkt hat, das tut weh und die hören dann nicht auf, der wird ziemlich unwillig und denkt sich, warum macht der jetzt weiter oder der kann doch aufhören oder ein bisschen weniger Druck, dann ist es mir angenehmer. Weil
man das kann man ja dem Hund gar nicht erklären, gell?
Eben, das kann ich gar nicht. Und von sich selbst, wenn man sich das überlegt, man geht dann von dem Therapeuten weg.
Ja, richtig.
Man geht einfach weg. So und wie damit
ich bei meinem Zahnarzt, ich rutsche dann immer auf die rechte Seite, wenn er
links ist. Und dieses Weggehen möchte man eigentlich nicht. Also bei der Akupunktur-Osteopathie, ich möchte, dass der Patient kommt, in die Hände kommt, mitmacht und das zulässt, weil wenn er weggeht, macht er sich ja wieder zu. Und dann ist es ja wieder schwer. Also die Kommunikation bricht dann einfach ab, auf welcher Ebene auch immer. Und ich kann dem Hund auch ganz schwer sagen, es tut jetzt mal 2 Minuten richtig weh und dann ist es gut. Er will das einfach nicht.
Genau, dann sagt der Hund, ich tue dir jetzt auch mal weh und schnappt und dann ist die Behandlung vorbei. Warum werden solche Therapieformen immer wichtiger? Es ist ja jetzt so, dass man es jetzt sehr viel hört, sehr viel merkt. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte auch. Es gibt ja mehr Leute, die jetzt zum Beispiel Ihnen vertrauen würden, Ihren Hund anvertrauen würden, wie jetzt ein Schulmediziner, der jetzt nur Schulmedizin und sagt, lass mir mal Ruhe mit der Homöopathie.
Ich denke, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht. Es gibt sicher nicht den einen Weg. Man sollte sich sowohl aus der Schulmedizin als auch aus den Naturheilverfahren immer das Beste holen. Also ein Bruch oder ein Blinddarmdurchbruch, das muss einfach operiert und behandelt werden. Das ist ganz klar. Aber es gibt eben viele Dinge, wo die Schulmedizin auch nicht weiter weiß, keine Erklärung hat. Und warum dann nicht den anderen Weg gehen, wenn ich die Diagnose habe oder eben aufgrund von Ausschlussdiagnosen weiß, dass es aufgrund der Schulmedizin keine gibt.
Ja, bei Allergien kommen Sie da wahrscheinlich sehr weit, gell? Bei Allergien, denn ich sage ja auch, ich möchte aus der Haut fahren. Das ist ja immer so was nervlich-seelisches oder...
Also, ja, es gibt immer mehr, vielleicht einfach grundlegend nochmal so, der Hund wird ja immer mehr zum Sozialpartner. Es ändert sich ja so die Bedeutung, die Rolle des Hundes für den Menschen. Damit wird der Hund aber immer mehr von uns abhängig. Ob wir das wollen oder nicht, wir machen ihn abhängig. Wir geben ihm die ganzen Rahmenbedingungen für sein Leben vor, wie viel Zuwendung er bekommt, welches Futter, wie oft, wann, wo er spazieren gehen darf, wie lange, wie viel. Es wird alles vorgegeben, welche Sozialkontakte er haben darf, aber gepflegt wird oder nicht. Und das wirkt sich sicher auch, dieses starre Gerüst wirkt sich auch auf das Wohlbefinden der Tiere aus. Da bin ich mir ganz sicher.
Jetzt sagt man ja, also Tiere lieben Rituale. Sie lieben also jetzt auch Dinge, dass sie ganz genau wissen, so wie in einem Rudel oder wie in einem normalen Betrieb herrschen ja Strukturen. Aber das, was wir ihnen zumuten, ist nicht mehr hündisch.
Das sind sicher keine Strukturen, die Sicherheit geben. Ein Hund möchte ja eigentlich durch klare Dinge auch in der Kommunikation einfach Sicherheit, damit er sofort weiß, woran er ist. Und man sieht viele Leute, die...
Stimmt.
Man begegnet immer Leuten, die gar nicht so viel von Hundeverhalten und so wissen oder so, die einfach mit Tieren umgehen können. Man nennt die dann die Pferdeflüsterer, die Hundeflüsterer, wie auch immer. Wenn man guckt, sind das Menschen, die sehr klar sind in ihrer Kommunikation, sehr emotionslos und einfach sagen, das ist ja, das ist nein. Und wenn du hier bei mir bist, das gibt dir die Sicherheit, dann passiert auch nichts. Die das vermitteln können und dann wird es auch so sein. Das andere ist ein bisschen so erzwungen. Ja. Er muss das fressen.
Das Einzige, was mir daran jetzt nicht so gut gefällt, emotionslos. Also ich denke mal, man könnte mit einem Hund ohne Emotionen oder emotionslos nicht so gut kommunizieren. Ich denke mal, wenn ich ihm Strukturen gebe, muss ich ihm auf der anderen Seite auch sehr viele Emotionen geben, sonst würde es ja eine kalte Erziehung, die jetzt auf Unterordnung basiert, oder? Habe ich das falsch verstanden?
So ein bisschen. Also ich meine, der Hund muss gelobt werden, der muss gestreichelt werden, das ist alles richtig, die Zuwendung bekommen. Aber wenn ich dem Hund mal sage, nein, lass das, dann genügt es für den Hund eigentlich, wenn ich das ganz klar und dann deutlich sage und nicht, nein, jetzt lass das doch und überhaupt und mich auch noch aufregen.
Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, du sollst nicht.
Du sollst den Müll runtertragen und überhaupt, und du hast es nicht gemacht.
Müll runtertragen, das ist für die Handerschöpfung.
Und beim 101. Mal regt man sich dann auf, verstärkt aber den Hund oft in seinem Verhalten oder gibt ihm unsicher. In einem Rudel würde ihm einer einfach auch sagen, nein,
richtig,
ich möchte jetzt liegen bleiben und schlafen und nicht, dass du auf mir rumtrampelst. Und er sagt es kurz und dann ist es aber auch wieder
Gut. Hunde sind nicht nachtragend.
Und das ist für uns Menschen so schwierig, weil wir dann Emotionen reinbringen, die da gar nicht hingehören.
Werden
nachtragend oder wütend oder fühlen uns beleidigt oder hintergangen oder ungerecht behandelt oder was auch immer, was
das
gar
muss,
nicht.
Das ist sehr klar jetzt, genau. Denn emotionslos, Emotionen, ja, wunderbar.
Ich will jetzt nicht Ball spielen.
Ja, genau. Frau Dr. Beck, ein Beispiel zu...
Ja, zu diesen Sachen, wo ich sage, es ist nichts fassbar, was der Hund hat. Ich kann mich erinnern, es war so ein kleines Terrier-Mix-Hundemädchen, die kam ganz am Anfang zu mir in die Praxis. Die konnte nicht laufen, die ist umgekippt, konnte kaum geradeaus gehen, konnte kein Futter aus der Hand nehmen. Wir wussten nicht, warum. Im Vorbericht kam nur, der Hund war einmal wegen einer Magen-Darm-Erkrankung stationär in der Klinik aufgenommen worden. Und danach ist es gekommen. Wir haben also alles bei dem Hund untersucht. Schulmedizinisch ist es nichts gefunden worden. Ob eine Missbildung in der Leber ist, im Gehirn, der Bewegungsapparat durchgesucht, nach allen möglichen Erkrankungen, die so neurologische Ausfälle machen können. Wir haben nichts gefunden. Und die ist heute, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ich glaube so um die 10, 12 Jahre. Das ist ein völlig fröhliches Hundchen. Die läuft normal wieder. Es ist alles vorbei. Im Endeffekt war es wahrscheinlich das Trauma, in der Klinik zu sein. Und sie hat eine Elternfrau gehört, die inzwischen leider verstorben ist, die auch sehr, sehr ängstlich war und da wahrscheinlich ganz, ganz viel auf diesen Hund projiziert hat.
Ja, okay.
Und diese Dinge sind peu à peu von dem Hund weggekommen und es hat sich alles gegeben.
Also kam dann von der alten Dame zu einem neuen Besitzer.
Der ist dann weggekommen, ja. Also die war überängstlich und überbesorgt und er durfte nie von der Leine und nichts. Und dann kam wohl so eine, ich weiß es gar nicht mehr genau, Pflegefrau, die sich einfach immer um den Hund gekümmert hat. Und je öfter und je mehr er aus diesen Situationen rausgekommen ist, desto besser sind die Symptome geworden, dem Hund ging es immer besser und es ist jetzt alles weg. Es hat keiner was gefunden. Der Hund war in der Klinik, in der Neurologie und die konnten sich nicht erklären, wieso kann der nicht geradeaus gehen, keine Treppen, steht vor der Wand und das war für mich schon sehr beeindruckend.
Ein ganz wunderbarer Löschungseffekt, dass er sich dann für sein neues Leben entschlossen hat und hat gesagt, jetzt ist es mal gut, jetzt gehe ich geradeaus. Jetzt kommt eine ganz wichtige Geschichte für mich. Systemische Erkrankungen stehen in einem eindeutigen Verhältnis. Jetzt zu wachsenden Belastungen. Eine systemische Erkrankung wäre ja das wahrscheinlich, was wir gerade besprochen haben. Gehört das dazu? Zu dieser, jetzt dieses Terrier-Mädchen?
Genau, also lokale Erkrankung ist der Schnitt in der Pfote, der lockere Zahn. Das sind so lokale Erkrankungen, die auf diesen einen Punkt beschränkt sind. Oder die verstauchte Pfote, die aufgeschlagene Rutenspitze. Und systemisch ist eben, es ergreift den Organismus im Gesamten dann.
Also praktisch seelisches Problem, würden wir das nennen.
Seelisch, organisch, komplett. Und es ist dann oft eben sehr schwer, die Ursache zu fassen.
Also die gestörte Selbstregulation wäre dann, da braucht auch der Hund die Hilfe von außen, so wie wir jetzt zu einem Psychiater oder zu jemandem gehen, der uns da hilft, ist diese Selbstregulation für den Hund nicht mehr möglich. Der braucht dann Hilfe von außen und der würde dann mit einem Naturheilmittel einen Impuls kriegen zur Selbstheilung, kann man das so sagen?
Ja, das ist richtig. Man würde also immer gucken, wie groß sind die Selbstheilungskräfte des Tieres. Das kann man austesten und auch ihm helfen, wieder einen Weg zu finden, in ein eigenes Gleichgewicht zu kommen. Das muss ja nicht das Ursprüngliche sein. Also es gibt auch Ja, ein schönes Beispiel, denke ich, wo man es immer offensichtlich sieht, ein Hund verliert sein Bein. Mhm. Dem muss man dann einfach lernen, wie komme ich gut mit drei Beinen im Gleichgewicht.
Mhm. Da habe ich ganz viele Leben. Hunde gesehen, die sind fröhlich, gell?
Eben, oder ein Hund hat bekommt durch eine Verletzung eine verkrüppelte Pfote. Der wird am Anfang schwer laufen können, weil er Schmerzen, Verspannungen hat. Das kennt auch jeder Mensch. Und da muss ich sagen, mit diesen Handicaps, Einschränkungen, dem Organismus zu helfen, dass er damit wieder in Gleichgewicht kommt, auch bei Allergien, Unverträglichkeiten. Es gibt ja immer so ein gewisses Niveau, mit dem kann der Organismus noch umgehen. Mhm. Und das sollte man erfassen und versuchen beizubehalten, auch dem Besitzer zu zeigen und sagen, ein Hund, der eben ja irgendwo überempfindlich allergisch ist, der kommt noch gut klar mit der Kälte, mit dem schlechten Futter, aber wenn er dann noch durch das Streusalz laufen muss, dann kriegt
also
er eben Probleme.
Also es gibt dann immer das Fass, was der Tropfen, das das Fass zum Überlaufen bringt, und das wäre dann, da schauen Sie dann, wo kann man da noch helfen, wo ist ein Knacks im System.
Wo kann man den Tropfen wieder rausnehmen, zurücknehmen oder einfach auch ersetzen. Durch einen anderen Tropfen, dass es besser wird, nicht so überläuft. Oder
was machen Sie da zum Beispiel? Was ist da? Kennen Sie ein Beispiel aus Ihrer Praxis?
Ich nehme Blockaden aus dem Hund bei den Bewegungsstörungen, dass
das
ich ihm einfach helfe,
die
diese Verspannungen osteopathisch. Oder das geht auch beim psychischen Trauma durch einen Unfall, das einfach noch irgendwo sitzt, das ist, ich meine, es weiß jeder, der mal angestoßen wird, der hinfällt, das sind Kräfte und die müssen irgendwo in dem Körper festsitzen, die bleiben ja irgendwo gefangen.
Ja, ja.
Und diese wieder zu lösen, auszugleichen.
Wie weit ist denn da eigentlich der Besitzer eingebunden? Also der Besitzer sagt, ich bin hilflos, mein Hund macht dies und macht das nicht. Was geben Sie dem noch mit auf den Weg? Welche Dinge muss der zu Hause tun? Muss er denn das normale Gassi, das kommen wir ja gleich noch drauf, an die von mir so ein wenig geschätzten Ausziehleine. Also muss da auch im täglichen Ablauf noch diesem Hund jetzt ganz viel Zuwendung zuteil werden? Wenn ja, welche? Was geben Sie damit auf den Weg? Denn viele Hundebesitzer sind ja eigentlich stur. Die haben einen Hund, um rauszukommen. Und dann gibt es ja so die vielen anderen Stufen.
Es ist unterschiedlich, hängt wirklich auch vom Besitzer, von der Compliance, das heißt der Bereitschaft zur Mitarbeit, zur Kooperation ab. Es gibt Bereiche, wo der Besitzer sicher zu Hause nichts mehr machen muss. Es gibt Bereiche, wo wir Hausaufgaben geben oder Dinge sagen, die können auch zu Hause gemacht werden.
Was ist das zum Beispiel?
Zum Beispiel anstatt Akupunktur eine Akupressur und sagt, du streichelst deinen Hund doch sowieso.
Ah,
jeden Abend, dann streichel doch mal da und da ein bisschen mehr. Die Punkte kann man auch gemeinsam finden. Machen, das üben oder.
Also Zuwendung plus medizinisch so.
Ja,
da, toll,
dass es verbunden wird, das fällt beiden recht leicht und ist für den Hund gerade so in dem Bereich Physiotherapie einfach angenehmer, als wenn der in eine Praxis kommt und das Beinchen wird 10-mal gebeugt und gestreckt. Jetzt als Beispiel, das findet er nicht so toll. Ich fand die Physiotherapie auch immer nicht so toll, wo es hieß, sie müssen es jetzt 20, 30 Mal machen und es tat weh und war unangenehm mit dem Besitzer. Oder man versucht so Aufgaben zu finden, wo man sagt, man kann es einbinden. Hund, der so leichte neurologische Störungen hat, zum Beispiel nach einem Bandscheibenvorfall, einfach zu sagen, versucht mal ganz langsam eine Treppe mit dem Hund hochzugehen, dass der nachdenken muss, welches Beinchen immer
das Abspeichern
drankommt,
von links, rechts,
Abspeichern,
hinten und vorne.
Genau, so Sachen sind für Hunde ganz schwer, noch schwerer als für Menschen, weil wenn man vorne laufen kann, den Rest kriege ich hinten irgendwie schon mit, egal wie.
Ja.
So Dinge, die kann man eigentlich ganz gut in den Alltag
sehr schön,
einbinden.
Das gefällt mir. Also ich bin immer sehr für die aktive Mitarbeit des Besitzers, weil das gleich ist gleich wieder Zuwendung, ist gleich wieder auch Heilung für den Hund, finde ich also auch ganz, ganz wichtig.
Genau, auch im Schmerzbereich oft hilft ja wirklich schon mal, man legt sich gemeinsam mit dem Kirschkernsäckchen abends auf das Sofa Oder wenn Kälte besser ist, kann der Besitzer auch mal irgendwas kühlen, was wehtut bei den herzkranken Hunden. Wenn man sagt, dann zieh den doch mal im Sommer, wenn es warm ist, einfach mal ein nasses T-Shirt zu Hause auch an, dass den kühler ist, dass die besser atmen können. Also da gibt's auch ganz, ganz viel, ganz kleine Sachen im Bereich Ernährung, kann man sich ja auch sehr viel tun. Vernünftige Bewegung, aber wie gesagt, das ist halt immer, was können und wollen die Besitzer leisten, da muss man gucken. Oft wollen sie auch viel leisten und können nicht. Die Leute müssen natürlich auch arbeiten gehen, um das Geld für den Tierarzt, das Hundefutter und das Hundespielzeug und alles zu verdienen. Das ist auch völlig legitim. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann einfach nur morgens und abends was machen oder nur abends, dann wird schneidern man sich einfach sie, darauf einstellen.
Genau, dann schneidern sie das
dann
eben auf
dem Leib. Dann wird es passend gemacht.
Ja. Wo hat die Homöopathie für Sie ihre Grenzen? Wann muss denn Antibiotikum dran?
Also ich würde es jetzt auf die ganzen Naturheilverfahren und die Schulmedizin beziehen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich persönlich mache aus keinem da eine Religion oder einen Glaubenskrieg. Man sollte sich aus beidem das Beste nehmen, jeweils für den Einzelfall. Und wenn ich sehe, dass ein Hund so einen Juckreiz hat, dass er sich schon blutig kratzt bis aufs Fleisch, würde ich sagen, wir geben ihm kurzen Cortison oder ein anderes Mittel, das gegen diesen Juckreiz hilft, und arbeiten dann weiter, weil wir in der Ethik und in der Zivilisation hier im Westen sind, wo ich glaube, auch ein Tier muss nicht unnötig Schmerzen und Qualen leiden, wenn wir ihm vernünftig helfen können. Das gilt auch für ein Antibiotika, wenn ich sehe, ein Hund hat eine eitrige Wundinfektion, das fängt an, dass es eine Blutvergiftung geben könnte. Warum muss ich dem dann ein Medikament vorhalten, das sein Leben retten kann?
Völlig richtig, ja. So
auch sehe bei ich das auch. Diabetes, wenn der dann Insulin braucht, dann sollte der das bekommen. Man kann dann versuchen, wenn er von einem diabetischen Koma oder dem Risiko weg ist, den umzustellen, möglichst die Insulindosis zu reduzieren. Aber warum nicht, wenn wir die Sachen haben? Wir würden ihn ja auch operieren, wenn er sich das Bein gebrochen hat.
Ja.
Oder wenn er einen Darmverschluss hat. Und ihm dann auch erstmal bei starken Schmerzen ein vernünftiges Schmerzmittel, eine gute Schmerztherapie machen, auch mit schulmedizinischen Medikamenten, weil das einfach vom Leiden und von der Ethik, denke ich, in bestimmten Fällen nicht vertretbar ist.
Genau.
Also für mich sind es so individuelle Grenzen.
Ja, da ist hier, steht also, die bei der Homöopathie hat ihre Grenzen, Magendrehung. Ist denn eigentlich eine Magendrehung, ist doch eigentlich nur durch OP wieder heilbar oder? Denn da haben sich doch diese Bänder gedreht beim vollen Magen und dann geht der Hund in Sport. Das ist doch diese Geschichte.
Also es ist ja immer noch nicht ganz geklärt, warum und wieso diese Magendrehungen auftreten. Man weiß einfach bei großen Rassen, wenn die viel gefressen haben, dass das Risiko deutlich höher ist, eine Magendrehung zu bekommen. Es ist aber einfach auch bei kleinen Hunden und in anderen Situationen beschrieben. Das wäre nun, wenn jemand bei mir in der Praxis anruft und es schildert oder ich den Hund sehe, da würde ich einfach, das ist lebensbedrohlich.
Ja.
Da hat man keine Minute zu verlieren und zu überlegen, oh, ist der Magen vielleicht nur aufgegast, weil er eine Blähung hat oder irgendein Essen nicht verträgt. Da gibt es einfach nur so schnell wie möglich dahin und gucken, wer kann das möglichst gut machen, um das Leben des Hundes zu retten.
Ja, also ich habe einen Hund durch eine Magendrehung verloren. Der hat auch sein Futter noch mittags gekriegt. Jetzt füttere ich abends, dann ist auch absolut Ruhe danach. Und der ist mit diesem vollen Magen gegen einen Zaun gesprungen, als Besuch kam. Dann hat sich der Magen gedreht und der war 3 Stunden später nicht mehr zu retten. Also das war dann so diese schnelle und plötzliche Bewegung. Das war also wirklich dann zu spät. Die Osteopathie, was machen Sie mit den Hunden? Sie sagen ja, Sie bereiten ihnen keine Schmerzen. Und da steht hier Hunden zum Beispiel, die Patella-Luxationen, da sind ja besonders die Kleinhunde, die Chihuahuas. Das ist also ist das eine reine Zuchtgeschichte oder gibt es da inzwischen auch andere Rassen, die da von betroffen sind?
Also man sieht es auch immer bei immer mehr Rassen. Bei den Kleinen fällt es halt am schönsten auf. Das sind so die kleinen Chihuahuas, die Yorkshire Terrier, die immer mal so auf 3 Beinen hüpfen, so einen Ausfallschritt machen, wie die Kinder auf der Straße. Das ist so das klassische Bild.
Hickeln so. Also die hüpfen und richtet sich das Ding dann wieder selbst ein.
Und dann rutscht die einmal rein und dann wieder raus. Das geht relativ leicht, ist aber natürlich eine Sache, die auf Dauer für den Hund sicher nicht gut ist. Mhm. Und man sieht es auch immer, ich sehe es jetzt ja vermehrt bei den Hütehunderassen, vielleicht auch, weil ich da so ein bisschen mehr Kontakt dazu habe. Mhm. Da wird einfach inzwischen auch mehr untersucht auf diese Patella.
Mhm. Weil's Patella auch, ist Kniescheibe.
Genau. Und Hunde, die arbeiten sollen, die sollten, denke ich, vom Bewegungsapparat, von den Gelenken gesund sein. Das ist ja doch eine Belastung. Und das möchte ich auch nicht verantworten, dass ich da einen Hund habe, wo ich dann sage, ach na ja, gut, der hüpft da mal so ein bisschen, das macht ja eigentlich nichts. Und dann soll der, sei es im Sport, im Agility, im Hüten, irgendwo arbeiten und dann passiert es doch. Der Hund ist ausgebildet, der hat Spaß dran und dann sagt man ihm plötzlich, ja, Satz mit X, jetzt ist Schluss. Die OP, um das zu richten, ist schmerzhaft und die Dinge vererben sich auch. Also das sind auch Zuchtsachen und man kann dann eben auch versuchen, denen osteopathisch, das heißt nach so einer Patella-Operation oder insgesamt zu helfen, um das Ganze in erträgliches Maß zu bekommen. Es gibt ja auch Hunde, wo das nicht operiert werden kann oder soll.
Mhm. Der Dr. Höhner, der das letzte Mal als Gast hier war, der ist Spezialist für diese Gelenkerkrankungen und für die OP. Er hat also zum Beispiel gesagt, er schaut schon bei 7 Wochen alten Welpen nach, weil er weiß, es gibt also ganz viel von der Zucht und dann kann man es minimal invasiv, kann man das dann schon behandeln und der Hund hat dann ein normales Leben. Also es geht schon sehr, sehr früh, dass man da eingreift.
Das ist richtig, das wäre auch wunderschön. Noch schöner wäre es, wenn man eben versucht, diese Tiere zuchtmäßig.
Ja, das wäre der Traum.
Etwas auszusortieren und dann der nächste Traum ist einfach, wer lässt schon beim Welpen mit 7 Wochen gucken?
Ja, das ist der andere Punkt. Ich habe dann auch gefragt, für mich wäre fast noch wichtiger, nach der Welpenspielstunde zu gucken. Hat er auch gesagt, ist also schon mal, da kommen wir gleich drauf. Das wird dann das nächste Thema sein. Also wir haben hier chronische Verspannungen. Da habe ich das noch unterstrichen. Woher kommen chronische Verspannungen? Ist das Bewegungsmangel?
Das kann Bewegungsmangel sein, das können Fehlbewegungen sein, das können einfach auch nicht erkannte Bewegungseinschränkungen des Hundes sein. Es gibt ja auch Dinge, die sind für einen Besitzer oft gar nicht so offensichtlich. Ein Hund kann, die ganz Sensiblen, die können schon so verspannt daliegen und warten, was passiert überhaupt und sind dann ganz verspannt. Es gibt auch die Situation, wo man sagt, es liegt wirklich unten an den Krallen. Wer sich so an diese Dobermänner, an diese Manchester Terrier, so diese Pinscher-Rassen erinnert, die haben so Füße, die sehen so ein bisschen aus wie so Chippendale.
Ach so, ja, diese Krallen. Ja. Und dann haben die immer schief.
Die haben oft die Krallen immer durch diese Pfotenform einfach zu schief. Die kommen am Boden, die bekommen Verletzungen, also Spannungen in den Zehengelenken. Grundgelenken, das ist recht schmerzhaft und die fangen natürlich an, den ganzen Bewegungsapparat zu verspannen, weil die Schonhaltungen einnehmen müssen.
Also die Kralle, wenn ich jetzt Kralle schneide, dann ist es so, dass ich dann mit einer Schere oder einem Papier drunter weg, dann wäre das eine gesunde Stellung. Aber sobald die da einen Widerstand spüren, dann müsste man sehen, dass man die kürzt. Aber das kann man nicht, weil die so krallen, weil die Chippendale-Krallen haben. Man kann die nicht so kurz machen, dass die keine Haftung mehr hätten, dass der Ballen wieder nach unten kommt. Also das ist bei denen anormal.
Die Pfotenstellung bedingt ein Krallenwachstum, dass man die Krallen einfach nicht mehr so kürzen kann, dass es eine physiologische für den Hund belastungsfreie Stellung gibt. Also normal kürzen, ohne dass es dem Hund wehtut. Man muss dann einfach mal sagen, man legt den Hund in Narkose, kürzt die Krallen in das Leben hinein und kann dann wieder korrigieren, um dem Hund eine normale Stellung zu ermöglichen. Also so Dinge führen dann einfach auch zu Verspannungen im ganzen Bewegungsapparat.
Stimmt das, wenn ich jetzt so etwas mache, dass sich dann das Leben zurückzieht und ich kann dann besser schneiden?
Das ist richtig. Wenn man dann dran bleibt, ist es oft für immer gut. Es muss halt dann nur einmal gemacht werden. Und dann kann man die Krallen auch wieder normal kürzen und schneiden oder die Leute können feilen. Das Leben in der Kralle zieht sich dann zurück. Also das Leben, diese Blutgefäße und Nerven.
Blutgefäße, genau.
Und vorne ist es ja nicht schmerzhaft.
Ja, genau. Ich sehe dann auch immer, also bei hellen Krallen sieht man sehr schön, wo es läuft. Dunkle ist so ein Wabonspiel, da muss ich mal so eine Art Glücksspiel.
Ja, das passiert jedem mal.
Ja. Was machen Sie da? Haben Sie so ein Brennapparat oder Seife?
Also normalerweise versuchen wir es einfach so ein bisschen zu stillen, eine normale Blutstillung. Mhm. Oft geht auch diese Blutstillwarte ganz gut. Mhm. Und es sieht im ersten Moment dramatisch aus, aber kein Hund wird daran verbluten. Mhm. Oder sterben, das ist einfach, das sieht kurz schlimm aus, weil es da blutet, hört aber normalerweise auch wieder ganz gut.
Ich habe meistens so Kernseife und titsch das dann rein, aber ist auch wurscht, ob man es macht.
Also es gibt, man kann auch einfach das Taschentuch draufdrücken und dann ist es oft auch gut wieder. Mhm. Also die Blutung kommt normalerweise beim gesunden Hund schnell zum Stillstand wieder. Ja. Es sieht halt recht dramatisch aus, aber das war's dann meistens auch. Doch, das kann man dann. Also die Leute können sich das vorstellen wie eine Hufkorrektur beim Pferd, so eine Stellungskorrektur.
Ah, gut, ja.
Und sowas hilft, das ist oft was, was man gar nicht sieht. Und viele vergessen, dass diese Erkrankungen, Zerrungen, gerade an diesen Zehen bei Hunden sehr, sehr schmerzhaft sind.
Mhm. Also ich sehe das sehr oft, dass die Krallen lange nicht geschnitten sind, dann sind die schief und dann denke ich mir, das geht ja, wie Sie das eben gezeigt haben, bis hoch, in die Schulter und dann kommen Verspannungen und Fehlstellungen. Also sollte man auch immer darauf achten, dass die Krallen unten etwas Freiheit haben.
Ganz eben, und wenn sowas chronisch geworden ist, kann man eben auch wieder über eine Osteopathie helfen, dass der Hund überhaupt mal aus diesem Spannungsmuster wieder rauskommt und einen normalen Bewegungsablauf kriegt. Weil er hat es ja dann im Kopf und gelernt, das ist wie ein Schmerzgedächtnis.
So Schmerzgedächtnis, okay.
Und sowas sitzt dann schon ganz gut.
Mhm. Jetzt gibt's hier die plötzlichen Verhaltensänderungen. Sie sagten vorhin, jetzt habe ich mir hier noch ein Stichwort aufgeschrieben. Sie sehen, wenn ein Hund reinkommt, wir sind ja noch bei der Osteopathie, Ohrenstellung. Sie sehen also bei einem Junghund oder Althund oder überhaupt, er hält die Ohren schief und da schließen sie auf den Kopf und auf irgendwelche Erkrankungen.
Also normalerweise beim gesunden Hund ist die Ohrenstellung, sollte symmetrisch sein. Außer es war mal ein Ohr verletzt, Unfälle, wie auch immer. Wenn man sagt, der hält plötzlich ein Ohr schief, wir lassen jetzt mal den Fremdkörper im Ohr und die Ohrentzündung weg. Am schönsten sieht man das nämlich bei
Die Kranne, da ist ja immer so ganz schief.
Bei ganz jungen Hunden, wo das Ohr eigentlich noch zu ist, bei den Neugeborenen, die noch gar nicht hören, wo oft mal nach der Geburt das eine Ohr steht so vertikal ab und das andere klebt so ganz eng noch dran. Da sind sicher in dem kraniosakralen Bereich, das ist ein Teilgebiet der Osteopathie, wo man überwiegend am Kopf anfängt, Spannungen, Verspannungen, Fehlstellungen, vielleicht durch die Geburt, durch den Durchgang, durch den Geburtskanal bedingt. Und das kann man eigentlich schön osteopathisch wieder richten. Je jünger, desto besser noch, weil diese ganzen Schädelknochen natürlich noch sehr beweglich sind. Manchmal sieht man auch bei alten Hunden, die plötzlich mürrisch werden oder nicht mehr richtig schlucken können. Wenn man guckt, dass der Kopf leicht schief ist, eine Stirn mehr vorgewölbt, das sind auch so Dinge, die dann auf Verspannungen hinweisen.
Das ist spannend. Also man muss da wirklich seinen Hund immer ganz gut angucken. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nach Zahnextraktionen kann es eine Narbe geben und diese Narbe ist dann auch wieder eine Blockade.
Das sind Störungen im Kiefer-Kopf-Bereich. Oft ist es auch im Bereich diese OP-Narben, vor allem nach Kastrationen. Das wird oft vergessen, dass es da ja doch große Eingriffe sind, vor allem bei den Hündinnen. Und diese Narben können Störfelder bilden. Also bleiben und man sieht oft ganz andere Symptome. Der Hund hat Bauchschmerzen oder der läuft komisch und man findet nichts.
Also dann sollte
diese Narben, auch innere Narben natürlich, so ein Störfeld bleiben, wo irgendein Organ entfernt wurde. Ich sag mal, wenn eine Niere raus musste wegen einem Tumor, dann kann auch es ist ja dann plötzlich Platz, die ganzen inneren Organe müssen sich neu sortieren und wo die Niere war, gibt's ja auch viele Narben, Verwachsungen, die können natürlich auch zu Störungen im Bewegungsapparat, die können auch zu einer Inkontinenz führen.
Das ist ja auch bei Frauen, die jetzt so eine OP hatten hier mit Lymphdrüsen, dass die den Arm nicht heben können, kennen wir ja auch im Prinzip alles. Jetzt sagten Sie, da gibt es plötzliche Verhaltensänderungen. Da sagten Sie, ein Hund, der immer gruselig zu Kindern war, mag so plötzlich. Jetzt gibt es aber auch noch andere Verhaltensänderungen. Der Hund pinkelt plötzlich in die Wohnung. Wann ist es ein Krankheitssymptom und wann hat der Hund Stress? Kann man das dann so?
Also im Interesse des Hundes sollte man immer erstmal davon ausgehen, dass er krank ist, wenn er bis dahin immer sauber war und sagen, man untersucht einfach mal den Urin, findet mal was, hat er eine Blasenentzündung, dann muss die natürlich behandelt werden.
Das wäre dann auch wieder mit Antibiotikum.
Die kann auch naturheilkundlich behandelt werden. Man kann da ganz viel machen, da muss es kein Antibiotikum geben. Und dann pinkelt er dann weiter rein oder geht gezielt der Rüde natürlich in die Wohnung und hebt am Sofa das Bein. Mhm. Dann hat er sicher keine Blasenentzündung. Ja. Die ist ausgeheilt, ja. Oder er möchte einfach sagen, was auch immer. Mhm. Dann ist es sicher eine Verhaltensgeschichte.
Mhm. Also es gibt da ganz viele Dinge, zum Beispiel, dass ein Hund ungern springt. Dann muss man auch mal dran denken, nicht gleich an Arthrose, sondern auch, dass er schlecht sieht, dass man da auch mal auf die Augen guckt. Also es gibt bei Ihnen ein super, super weites Feld. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir Hundebesitzer lernen, unseren Hund zu beobachten. Das haben wir heute jetzt bei Ihnen ganz toll gelernt. Wir sind noch nicht am Ende. Das klingt ein bisschen wie Abschied. Nein, ist es nicht. Jetzt sind andere Probleme, zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, viele Menschen sind jetzt offen dafür und sie müssen Verschiedenes umschreiben. Zum Beispiel, der Hund ist zu dick. Was machen Sie dann?
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Wir haben einen zu dicken Hund. Erzählen Sie doch gerade mal, was Ihr Sohn da so Schönes gesagt hat, als er einen dicken, fetten Labrador gesehen hat.
Ja, ich muss jetzt nochmal vor die Musik zurückgehen. Es hieß, ich soll das umschreiben. Ich darf ja in der Praxis nicht mal sagen, der Hund ist zu dick oder er ist fett. Da meinen wir dann immer, er hat keine Bikini-Figur mehr, jetzt so aufs Frühjahr zu.
Ah, das ist das ganz Vorsichtige.
Und hat noch so den Plätzchenreif um den Bauch. Ich hatte das mal erlebt, als wir unterwegs waren, da war so ein wirklich, wirklich übergewichtiger Hund, ein Labrador, wirklich breiter als lang und dem war dann schlecht von dem ganzen Essen, der hat es ausgebrochen und dann kam so Kindermund tut Wahrheit kund, ach guck mal, der bricht da gerade aus, so viel können unsere nicht mal in einer Woche essen.
Damit hätten wir es ja, das war zu viel. Was ist denn ein dicker Hund, wie ist denn das mit den Rippen?
Die sollte man eigentlich fühlen, wenn man so die Hand auflegt. Nun ist bei mir immer die Erfahrung, wenn ich das sag, dann kommt so, ich kann die Rippen doch noch fühlen mit dem Finger und mit der Hand. Wenn man
nach drei Speckrollen durch.
Genug Druck aufwendet und mit dem Finger bohrt, kommt man hin. Also im Prinzip sollte man beim kurzhaarigen Hund, finde ich, wenn sich der so ein bisschen biegt, sollte man im Licht die Rippen schimmern sehen, dass der so von der Figur ideal wäre. Nun gibt es da auch immer so ein bisschen Abstriche. Ich denke mal, wenn einer älter wird und ein bisschen bequemer, dann darf der auch mal im Pfund oder wenn es ein großer Hund ist, ein Kilo zu viel haben. Dann hat er so ein bisschen Substanz, falls er mal krank wird. Aber da ist immer noch sicher eine ganz große Spanne zu dem wirklich zu dick sein. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Und sehe inzwischen, wenn vom Fütterverhalten von den Menschen, wenn ich ihnen erkläre, dass ein Hund ein Raubtier ist und eigentlich nie satt sein kann, dass sie wenigstens kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen, wenn ihr Hund zu Hause immer Hunger hat. Auch meine sitzen nach dem Füttern vor der Schüssel, wie nach dem Füttern ist vor dem nächsten Füttern. Wir können das Ganze nochmal fressen. Aber physiologisch sind es Raubtiere und die werden immer Hunger haben.
Sonst gingen sie nicht auf die Jagd, sonst würden sie pennen.
Und dann muss man essen, was man kriegt und wenn man es notfalls eben nur mal um die nächste Ecke schleppen kann.
Genau, ganz genau.
Um es da irgendwie sicherzustellen, weil es vielleicht auch zwei Wochen gar nichts mehr gibt, wenn man Pech hat oder nicht so guter Jäger ist draußen. Und das vergessen, glaube ich, viele Menschen, die denken, ach, der muss einmal am Tag richtig satt sein. Nein, er wird immer Hunger haben, egal fast wie viel man dem Hund
er frisst
füttert.
Er lebt im Hier und Jetzt und frisst, weil er nicht weiß, dass es da die Paläste gibt, die Discounter, wo eben dieses Futter immer zu haben ist. Er frisst für den Augenblick. Jetzt ist es so, es gibt ja jetzt Barfen und es gibt alles Mögliche bei Rohfleischfütterung. Wir wären dann mal beim Entwurmen, das interessiert mich sehr. Rohfleischfütterung, muss ich mehr entwurmen, wenn er jetzt rohes Fleisch bekommt?
Also ich habe bei mir nicht die Erfahrung gemacht, dass diese Hunde mehr verwurmen als andere. Mhm. Man kann sich ja mal so diese Entwicklungszyklen von den einzelnen Wurmarten angucken und da ist nicht so viel Fleisch vom menschlichen Gebrauch dabei. Also wir gehen jetzt mal von aus, ich fütter meinem Hund mit ordentlichem Fleisch von der Qualität, das auch ein Mensch essen könnte. Mhm. Nicht irgendwie irgendwas, was Abfall ist. Sie könnten sicher auch andere Dinge bekommen, Einzeller. Es gibt bestimmt auch Würmer, die sein können, Echinococcus, Trichinen vom Schweinefleisch. Das halte ich so ganz persönlich, mir ist es noch nie passiert, für relativ unwahrscheinlich, diese Bandwurmfirnen. Bei uns gibt es eigentlich...
Schweinefleisch wäre doch sowieso der ayurvedische Virus, das wäre doch sowieso...
Schweinefleisch sollte eigentlich gekocht sein. Der Hund ist nicht wirklich empfänglich für Trichinen. Mhm. Also selbst wenn mal einer irgendwo ganz weit unten im Süden irgendwo eine bekommen sollte, ist es nicht dramatisch. Man kann sich das, denke ich, auch ganz einfach merken. Die Würmer machen als Würmer Probleme und alle Ektoparasiten, Zecken, was es da sonst noch gibt, die bringen Krankheiten mit. Das ist also noch viel komplizierter. Man sollte bei der Rohfütterung einfach eine ordentliche Hygiene walten lassen, aber ich denke, das ist selbstverständlich, dass man das nicht gemeinsam mit seinem Essen in der Küche zubereitet und die Näpfeteller, die man verwendet, auch immer wieder sauber macht und eben guckt, dass man auch ordentliches Fleisch bekommt. Also es gab auch viele Untersuchungen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung noch mal ein bisschen nachgeguckt, weil ich mich natürlich richtig schlau machen wollte. Ich habe nichts gefunden, wo irgendwie große Hinweise waren, dass Salmonellen und solche Erreger da über Hunde und die Sachen verbreitet wurden. Also ich denke, das Risiko ist vergleichbar wie normal, wenn man Geflügel zubereitet.
Wie ist denn das jetzt? Also ein Hund hat jetzt diese, was auch immer, Intus. Was sind da von Zoonosen? Das heißt also, welche sind dann für den Menschen empfindlich? Ist da überhaupt was für den Menschen dabei? Man weiß es ja von Papagei, da gibt es ja ganz fiese Sachen. Oder auch die Katzen übertragen auf den Menschen. Gibt es eigentlich auch für den Hund Übertragbares auf den Menschen? Gibt es da echte Zoonosen?
Also es gibt ganz viel unter diesen sogenannten Reisekrankheiten. Das sind Zoonosen, die können Menschen bekommen. Bei den Endoparasiten, bei den Würmern kann der Mensch einmal auch ein Wirt sein, wie bei Trichinen. Er kann auch immer mal ein Fehlwirt sein. Das schützt nur nicht vom Krankwerden, wenn sich der Wurm verirrt hat. Aber wie gesagt, da werden immer nur die Parasiten selbst, die Würmer, übertragen und machen die Probleme. Die bringen keine Krankheiten mehr mit. Ein Mensch kann natürlich Toxoplasmose bekommen. Er kann auch mal mit diesen anderen Einzellern wie Neospora, Sarkosporidien. Es gibt die Giardien, das kann Giardien immer übertragen werden. Nur gibt es da auch ganz, ganz viele Übertragungswerte. Auch bei der Wege, bei der Toxoplasmose geht auch die Gartenarbeit ganz gut.
Die sind auch viel im Boden.
Und wer dann im Garten arbeitet, also da gibt es eben sehr, sehr viele Übertragungswege. Nicht immer ist Hund oder Katze schuld.
Was merke ich denn, wenn ich Giardien habe?
Das gibt Durchfall. Und meistens geht man dann ja auch, wenn sich das so normal nicht behandeln lässt, oder gibt zum Arzt und dann gibt's wie überall die normalen Untersuchungen vom Stuhl und man wird die Erreger feststellen und es behandeln.
Antibiotikum wahrscheinlich wieder, oder?
Gibt dann spezielle Mittel gegen diese Einzeller. Das sind sind keine Antibiotika, die heißen dann Antiprotozoika, die genommen werden. Und das geht bei den Tieren genauso. Man kann natürlich auch immer, weil Entwurmung ist ja immer so ein tolles Thema, den Kot auch vom Hund untersuchen lassen. Hat er Würmer oder nicht? Muss ich behandeln? Wichtig ist da, dass man einfach immer eine Sammelkotprobe nimmt, weil diese Würmer, Einzeller, was da so im Darm mitleben kann, nicht regelmäßig ausgeschieden wird. Und man sollte bedenken, dass sowohl diese Kotuntersuchung als eine Entwurmung auch immer nur das Hier und Jetzt festhält.
Genau, der kann sich morgen dann wieder nach einer Wurmkur infizieren.
Ich kann den Kot für die Untersuchung eingesammelt haben, ich kann entwurmt haben und 2 Stunden später kann sich der Hund jetzt
und hat sie dann 3 Monate
wieder anstecken und kann das auch wieder haben.
Ja.
Das Einzige, was eine gewisse Sicherheit gibt, ist, dass man sagen kann, alle diese Parasiten werden ihren Wirt nicht umbringen. Das heißt, die brauchen den ja zum Leben, also müssen sie den auch auf einem gewissen Niveau halten. Mhm. Auch Hunde entwickeln im Laufe ihres Lebens eine gewisse Widerstandskraft gegen diese gängigen Wurminfektionen. Mhm. Das heißt, wichtig ist einfach, Welpen, Junghunde gut zu entwurmen, dass die einmal wurmfrei sind. Das, denke ich, ist auch für Menschen wichtig. Wir leben eng mit denen zusammen. Mhm. Die teilen alles bei uns zu Hause mit. Wir haben Kinder. Für mich ist das eine hygienische Frage, auch sowohl für Menschen, wo ich sage, keiner muss heute mehr einen Wurmbefall bekommen, als auch für die Hunde, für die ein massiver Befall doch auch sehr belastend und krankmachend sein kann. Wo ich sage, ich möchte Würmer möglichst klein und gering und weit weg halten. Deswegen ist so eine Entwurmung durchaus immer wieder sinnvoll. Ganz wichtig ist es auch, je nach Risiko des Hundes. Also ich denke, ich muss einen Jagdhund öfter entwurmen oder kontrollieren als so einen kleinen Chihuahua, der in der Stadt, in der Wohnung lebt. Mhm. Auch für Therapiehunde ist es wichtig. Da gibt es dann einfach auch diese Vorschriften, diese European Society für die Entwurmung von Hunden.
Ah, sehr interessant. Also das ist jetzt ganz spannend. Und ich habe jetzt hier etwas gefunden aus der Fachliteratur von Fuimura San Francisco. Die haben rausgekriegt, vermutlich sorgt eine Veränderung der Darmflora dafür, dass Hundehaltung Kleinkinder vor Allergien schützt. Dafür sprechen die Ergebnisse von Tierexperimenten. Das ist dieser alte deutsche Spruch, Dreck macht Speck. Das heißt also, Dreck schadet nichts. Die alle diese Kinder, die jetzt mal anständig einen Hund umarmt haben oder haben sich mal in einem Haufen Kuhfladen gewälzt, sind auf jeden Fall gesünder als die, die immer ganz fürchterlich ohne jede Art von Dreck gespielt haben. Die Ergebnisse lassen darauf hoffen, dass eine Allergieprävention mittels Probiotika gelingen könnte. Was heißt das? Probiotika heißt also, wir führen Dreck zu, die Kinder dürfen im Matsch spielen.
Könnte man so verstehen. Ich kenne Probiotika eigentlich so, dass es Stoffe, Substanzen sind, so ähnlich wie Präbiotika, die dem Darm unterstützend zugeführt werden, um die Darmflora, Fauna gesund und aufrecht zu erhalten.
Ich habe es mir fast gedacht, Kinder wären natürlich ein anständiges Mathe-Spiel, wäre das denen lieber.
Und man weiß ja auch, dass der Darm eigentlich die größte Oberfläche ist, über die Allergene oder Schadstoffe aufgenommen werden können, wenn die Darmschleimhaut nicht intakt ist. Nun gibt's ja auch diese Theorie von dem Immunsystem, das lernt. Und in dieser sensiblen Phase, ich denke, man kann das mal so salopp bezeichnen, je mehr Kontakt es hat, desto geforderter ist es natürlich und kann sich nicht auf was Einzelnes fokussieren. Wenn ein Lebewesen völlig keimfrei aufwächst und dann kommt dieser eine Keim, dann sagt das Immunsystem natürlich auch, hallo, gut, dass du da bist, auf dich konzentriere ich mich jetzt. Und da lebe ich mich aus und dann bist du eben, ist der Organismus allergisch dagegen. Also da gibt's ja viele Lernsachen noch und auch Dinge, wo man sagt, die Darmschleimhaut muss einfach auch intakt sein. Und die muss auch intakt sein, dass da nichts durchgehen kann.
Genau. Wir haben uns gerade entschlossen, nochmal eine Sendung zu machen, weil wir noch so viel übrig haben. Aber das war ganz, ganz spannend. Aber was mich jetzt noch interessiert, wie groß ist die Gefahr der Ausziehleinen auf Halswirbel und die Bindung an den Menschen? Also ich bin ein großer Feind der Ausziehleinen, muss ich sagen, weil sie die Erziehung unterbinden. Denn wenn ich meinen Hund auf mich geprägt habe, läuft er ja auch nicht mehr weg. Was sagen Sie dazu? Ausziehleinen, aber jetzt von der medizinischen Seite, Halswirbel. Und dieser Ruck dann, krack, und dann geht die Leine zurück. Und der kleine Chihuahua fliegt durch die Luft.
Das ist natürlich, wenn man jetzt böse ist, ganz praktisch, weil den muss man nicht holen, der wird einfach eingerollt.
Und dann ist das möchte ich hier nicht hören. Wir reden hier vom Tierschutz.
Das gefällt mir jetzt sehr gut.
Das ist ja gut. So, es ist eine ernste Sendung. Wir sind bei Radio Rheinwelle immer noch. Ja, jetzt nochmal von vorne.
Gut, also das war einfach der Vorteil, die ich für die kleinen Hunde sehe. Ich halte es für in jeder Beziehung für schlecht. Das ist für die Kommunikation für den Hunden schlecht. Der muss nie nach dem Besitzer gucken. Gut, der hat es natürlich einfach, der drückt aufs Knöpfchen und kann dann den Hund so wie das ferngesteuerte
Auto flieg, ja.
näher oder weiterholen, zu sich ranholen. Diese plötzlichen Sachen, die da auf die Halswirbelsäule einwirken, sind sicher ganz schlecht. Was auch immer schlecht ist, ist dieser permanente Zug. Diese Hunde stehen ja irgendwie immer unter...
Die ziehen immer einen schweren Wagen und sind immer eigentlich in einer Fehlhaltung. Sie gehen nie harmonisch auf sich bezogen.
Das gibt Blockaden, das gibt Wirbelverschiebungen, das gibt Arthrosen in dem Halswirbelbereich, Bandscheibenvorfälle. Das kann ganz viel geben, denn die haben ja richtig Weg, bis die Flexi gestoppt wird oder diese Ausziehleine. Also ich habe das nur ein-, zweimal gesehen. Wenn die da beschleunigen und so ein, ja, nicht gerade ein Chihuahua, aber wenn wir mal so was Mittelgroßes nehmen, die kommen ja auf 8 Meter ganz plötzlich doch auf eine gute Geschwindigkeit.
Richtig, ja.
Das heißt, der Hund wird abrupt gestoppt, indem hinten der Hundebesitzer gefällt wird meistens.
ja.
Also ich habe die wirklich schon oft dann umfallen sehen und das sind ja Riesenkräfte, die da also auch auf beide Seiten einwirken. Insofern
das ist halte Physik. Ich die das ist Physik, genau. Der Hund liegt am Ende 360 Kilo, genau.
Mancher lernt es halt nur, wenn dann die Physik 5. Klasse mal richtig einwirkt. es ist schade, die sind halt sehr beliebt. Man sollte halt auch immer bedenken, es sind nicht wirklich Leinen. Wenn ich dann so sehe, der Hund ist 8 bis 10 Meter weg, so lang gehen die, glaube ich, diese Ausziehleinen, die besten. Und dann kommt so das Grinsen, aber meiner ist angeleint.
Ja, genau. Ja.
Sollte so bei diesen Diskussionen Leinenführerschein oder Leinenzwang auch immer mal wieder berücksichtigt werden. Es sind keine Leinen im Sinne des Gesetzgebers. Und ein Hund lernt bestimmt nicht Leinenführigkeit, der lernt keine Bindung zum Menschen nach dem Gucken. Die sind einfach draußen und die laufen jetzt in der Brut- und Setzzeit genau in diesen 8 Metern am Feldrand, wo die jungen Hasen sitzen.
Ja. Also das ist eine sehr absolut alles total richtig. Ich habe neulich im Auto gesessen und gewartet. Da kam von hinten ein Kleinhund, so ein Pinscher, und der ging an der Flexileine schon über die Straße und der Besitzer war noch 4 Meter hinten dran. Wenn der jetzt überfahren worden wäre, das ist ja auch möglich, denkt ja kein Autofahrer dran, dass da ein Pinscher an der Flexileine kommt. Also die Gefahr von diesen Ausziehleinen sind wirklich weder für die Gesundheit noch für die Bindung an den Menschen wirklich jetzt zu unterschätzen. Blockaden, schiefe Wirbel, Verspannungen, Arthrosen. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht Ihren Hund besser erziehen und ihm ein sauberes Komm beibringen. Ich bin ein großer Gegner der Welpenspielstunden. Was meinen Sie?
Ja, also ich mag die Welpenstunden auch nicht wirklich. Ich bin kein großer Freund von. Ich sehe es manchmal, ja, da streiten so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich denke, es ist schwierig. Diese Welpenstunden sind sehr beliebt. Die Leute wollen was mit ihren Hunden machen. Und alle Hunde müssen spielen. Keiner hat sich jemals vorher schlau gemacht, ab wann, wo hätte ein Hund, der so draußen halb wild geboren würde, überhaupt Kontakt zu anderen Hunden.
Sehr gut.
Sicher nicht, bevor er 4, 5 Monate alt wird, weil er gar nicht aus dem Bau raus darf, wenn die Hündin das nicht erlaubt.
Wie ist denn der Entwicklungsstand jetzt von einem Welpen? Also ich nehme an, Knochengelenke noch alles weich und dann wird er von so einem Labi überrannt. Was passiert dann? Im Prinzip hat man doch dann schon eigentlich für eine spätere Arthrose, Knochenabsplitterungen eine gute Grundlage gelegt.
Wenn man Pech hat, ja. Wenn man riesig Glück hat, übersteht es einen Hund relativ gut. Aber der ist natürlich auch sonst traumatisiert. Und ich finde es schon mal prima, wenn es Welpenspielstunden gibt, wo große und kleine Hunde getrennt werden. Wenn man jetzt richtig böse ist, kann man sagen, so ein Kleiner hat halt Glück, wenn der Boden weich ist. Und der kann sich dann gut eingraben, für einen sozialen Umgang bringt es sicher nichts. Meiner Meinung nach sollten junge Hunde Kontakt mit sicheren Hunden allen Alters haben, aber immer kontrolliert, wo ich die anderen Hunde um Besitzer kenne. Wirklich spielen tun Hunde meiner Meinung nach auch nur mit Hunden, die sie gut kennen. Es macht vielleicht Sinn für junge Hunde, dass die mal verschiedene Rassen kennenlernen, wenn man so ein bisschen Spezialisten hat, die so zum Autismus neigen, wie Hütehunde, die dann nichts mit kurzen Schnauzen mögen oder kopiert oder Stehohren. Einfach Hunde, die wenig Mimik haben, denen das vom Menschen abgezüchtet wurde, dass die lernen auch da ganz nette.
Das Lernen, also ich bin da ein sehr großer Gegner von, weil diese ganzen Kontakte weg vom Menschen. Also ich habe ganz viele Welpenspielstunden besucht und alle waren ohne den Besitzer. Das heißt also, er geht mit seinem 8 Wochen, 9 Wochen alten Welpen dorthin, setzt ihn weg und der Trainer übernimmt diese Geschichte und sagt, sie müssen nichts machen. Also ich würde dann sofort meinen Hund in den Arm klemmen. Ich würde dann sagen, nichts da, ich möchte meinen Hund beschützen. Ich sage jetzt mal, in der Welpenspielstunde, die ich kennengelernt habe, wird der Schutz des Besitzers zum Hund aufgegeben und der Hund kriegt einen völlig falschen Eindruck vom Besitzer. Ich möchte ihn nicht auf andere Hunde prägen, ich möchte ihn auf mich prägen. Und das mache ich bis zum 4. Monat, dann ist er stabil, dann ist er körperlich stabil und dann gehe ich raus und ich habe alle möglichen Hunde auf meiner Hundewiese, die sich alle verstehen. Und da ist alles erstmal ganz auf den Besitzer, dann wissen die auch, wo sie Schutz finden. Wenn ich einen Welpenspielstundenhund auf der Wiese habe, dann rennt er immer wieder zu anderen Hunden und ist ganz schlecht wieder umzudrehen auf den Besitzer, weil er das ja gelernt hat. Er wurde geschickt zu anderen Hunden.
Also da ist sicher viel Wahres dran. Für mich ist halt so immer die Krux, die Leute wollen in diese Welpenspielstunden, die sind sehr, sehr beliebt, warum auch immer. Wahrscheinlich aus dem Grund, wie man mit den Kindern auch auf den Spielplatz geht, weil man sich dann hinstellen kann und sich unterhalten kann. Und die Hunde sind beschäftigt und nerven mal gerade nicht, was ja junge Hunde auch gut können.
Und das finde ich wieder Bequemlichkeit. Da habe ich dann überhaupt kein Verständnis für. Da würde ich dann sagen, aber da wir uns ja jetzt trefflich darüber unterhalten können, ich würde jetzt sagen, im Juni habe ich Sie schon wieder eingeladen. Wir werden eine Top-Sendung machen. Wir haben hier alles voll noch Fragen. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen. Danke Ihnen für die super Informationen. Und wir sehen uns im Juni wieder. Möchten Sie noch etwas sagen?
Also ich freue mich, dass sich das jetzt so ganz spontan ergeben hat mit dem Termin. Es hat auch riesig Spaß gemacht und wir haben dann sicher auch noch ganz viele tolle Sachen. Und dann verabschiede ich mich auch mal bis zum Juni und bin gespannt, was uns da noch so spontan alles einfällt.